Nach langer, langer Zeit habe ich gestern wieder einmal eine Bildzeitung gekauft, weil es nördlich von New York eine ganz schlimme Katastrophe, ein furchtbares Massaker gegeben hat. Ein Mann hat sich bewaffnet, mehrfach bewaffnet, hat die Sicherheitsvorkehrungen, die es da in einer Grundschule gab, geschickt umgangen und hat wild auf alles, was sich bewegt hat, losgeschossen. Nicht nur die USA, fast die ganze Welt war schockiert über so Grausamkeit, über solch furchtbare, schreckliche Sache. Ich habe mich auch gefragt, wie kommt das, dass ein Mensch so weit kommen kann, um so etwas Grauenhaftes zu tun. Ich habe mich aber auch gefragt, ob nicht andere Menschen menschliche Ursachen dafür in Frage kommen, dass so etwas Schreckliches im Herzen eines Menschen entstehen kann. Auch gefragt habe ich mich noch, was nützen da menschliche Sicherheitsvorkehrungen? Was nützen Filter im Internet? Was nützen Sicherheitsvorkehrungen, was Weltwärme betrifft? Gibt es so etwas überhaupt wie Sicherheit? Für mich ja. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Das wollte ich vorausschicken. Die Ereignisse werden bestimmt noch schlimmer werden, denn die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Aber es ist nicht meine Aufgabe, heute Vormittag hier da Analysen diesbezüglich anzustellen. Meine Aufgabe ist es, was macht Gott, was tut Gott bei dem allem? Und dazu habe ich jetzt einen Bibeltext, ein wichtiger Bereich. Der Bereich, der geschehen wird und muss. Dazu aus Offenbarung 11, Vers 1 bis 14. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden übergeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Ernte stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln. Und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich, und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnen. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke. Und besahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben. Und der 10. Teil der Stadt stürzte ein. Und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber. Siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Jetzt lese ich aber noch einen Satz vom nächsten Vers, den ich bitte sehr zu beachten. Und der 7. Engel blies seine Posaune. Durch meine jahrzehntelange Dienste bin ich in verschiedene Weltteile gekommen. Es war Gottes Gnade, der mir die Möglichkeit geschenkt hat, Türen geöffnet hat, um etwas zu tun für sein kommendes ewiges Reich. Ich bin auch in weite Teile der Bundesrepublik Deutschland geführt worden und habe da die Unterschiede kennenlernen dürfen. Heute weiß ich, der Bayer ist ganz anders geprägt als der Schwabe und der Hesse ist auch wieder ein Fall für sich und die Niedersachsen sind auch wieder mit einer anderen Mentalität ausgerüstet worden. Und unter jedem Volk hat ein jeder noch eine gewisse Originalität. Schaut euch doch den Wegner einmal an. Ich denke, den gibt's nur einmal. Das ist gut, finde ich. Aber so hatte ich dort an der Nordsee einen Dienst gehabt. Mit mir zusammen war noch ein anderer dienender Bruder da, den ich sehr lieb gewonnen und geschätzt habe. Er hatte Gaben und Fähigkeiten, die waren ergänzend für das, was ich zu tun und zu sagen hatte. Und den werde ich nie vergessen, er war blind, auf eine Art ganz, ganz hilflos. Auf der anderen Seite hatte er geöffnete Augen über das Wort Gottes. Manchmal ist es die Therapie Gottes, dass er eine äußere Gabe und Fähigkeit wegnimmt, weil er betonungs- und aufgabenmäßig in eine andere hineinwirken möchte. Wir haben so gut harmoniert, aber an einem der Abende hatte ich einen Text aus der Offenbarung und da hat er gemeint: Oh, Bruder Wegner, an die Offenbarung gehe ich nicht heran. Denn das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ich muss ihm da recht geben. Und ich denke auch, wenn jemand die Aufgabe und die Einblicke von Gott nicht geschenkt bekommen hat, was in dieses Buch hineingelegt wurde, das aber Gott in die Bibel als letztes Buch hinein verordnet hat und damit sagen wollte, dass es in der letzten Zeit eine ganz große Bedeutung haben würde, das Buch der Offenbarung. Und der Daniel, der im gleichen Bereich von Gott sehr benutzt wurde, der hat einmal gesagt, oder genauer, Gott hat zu ihm gesagt: Versiegle jetzt diese Schrift. Das kann man jetzt so nicht verstehen. Da müssen zuerst einige Ereignisse geschehen und kommen. Und wenn diese Ereignisse gekommen sind, wenn sich Prophetie, wenn sich Dinge, die Gott vorausgesagt hat, in Erscheinung treten, dann kann jeder Mensch sehen, Gott lebt und das, was er zugesagt hat, das hält er gewiss und es kommt, so wie es Gott gesagt hat. Dann wird man diese Dinge besser verstehen. Dann hat er aber noch hinzugesagt, diesem lieben Propheten als lieb von Gott bezeichnet. Am Ende aber, da werden nicht wenige, da werden viele kommen und Verständnis für diese Sache, für den prophetischen Bereich, für die prophetische Endzeitabwicklung sehen. Aber da muss man sich sehr ans Wort Gottes halten. Da muss man in der Demut stehen. Da muss man den Weg zu diesen Erkenntnissen und göttlichen Weisheiten auf die Art praktizieren, wie die Bibel das erklärt und sagt. Und das fiel mir auf den ersten Seiten dieser Offenbarung. Da wird deutlich gesagt und wird erklärt, man soll diese Weissagung nicht nur lesen, sondern man soll selig sein, man muss errettet sein. Man muss Gott Gelegenheit geben, seinen Geist wirken und reden zu lassen. Also selig ist, Leute, die die Seligkeit besitzen, die da lesen und hören die Worte dieser Weissagung. Lesen, nicht oberflächlich, gründlich lesen, mit den inneren Ohren hören und behalten. Die Worte dieser Weissagung müssen festgehalten werden, nicht verdrängen lassen. Da habe ich einen Mangel bei mir festgestellt. Da gibt es so viele Einflüsse, Ereignisse, die von dieser Welt kommen, die mich so beeindrucken, die meine Gedanken fesseln und festhalten zum Schaden des von Gott gegebenen Wortes. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, errettet bin ich. Ich bin dankbar, dass ich erlöst bin durch das Kreuz von Golgatha. Und deine Offenbarung lese ich auch gerne. Deine Zukunftsdarstellung interessiert mich mehr als alle Prognosen kluger Leute hier auf dieser Erde. Aber hilf mir, dass ich das behalte in mir. Halte, was du hast. Da liegt die Möglichkeit, einmal eine Krone zu haben. Und die kann geraubt werden. Dann las ich auch noch bei Johannes in einem seiner Briefe, ich schreibe euch Jünglinge, denn ihr seid stark. Das Wort Gottes ist in euch, nicht nur erkenntnismäßig, erlebt, erfahrungsmäßig. Das Wort Gottes hat in eurem Leben etwas bewirken können, das eine wunderbare Saat darstellt für die lange, lange Ewigkeit. Bei dem allem ist mir deutlich geworden, wie wichtig die Zukunftsschau Gottes ist. Und da geht es nicht um Spekulationen, nicht um Büchermacherei, die verkauft werden können, sondern da geht es um das lebendige, ewige Wort Gottes. Ich kann das nicht genug und deutlich genug betonen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, die werden nicht vergehen. So kann ich hier eine Reihe Dinge sehen, die ich nicht in der Lage bin, in so einer Versammlung jetzt ausgiebig und vollständig darzulegen. Aber einige Dinge will ich doch herausstellen. Ganz deutlich und klar wird diese Begebenheit vor der siebenten Posaune gelegt von Gott. Deshalb nenne ich diesen Abschnitt 3,5 Jahre vor der siebenten Posaune. Bei einem Bau in meinem Wohnzeit in Mühlacker, da hatte ich, nachdem der Plan schon genehmigt war, den Architekten gebeten, können wir nicht noch eine zweite Garage machen? Ja, das machen wir noch. Und dann hat er sie gemacht, aber die ist teurer geworden in der Preisvorgabe als die erste. Sag ich, wieso ist die teurer? Ja, weil wir da eine Ufer wegnehmen. Wir ändern die Statik. Und das Gesetz sagt, wenn ich ab einem Grundstück angrenzend die Statik zerstöre oder ändere, muss ich sie wieder herstellen. Es gibt eine Statik im Worte Gottes, einen göttlich gegebenen Zusammenhang, den dürfen wir absolut nicht verschieben. Ich darf niemals ein Ereignis, das im sechsten Siegel ist, in die siebente Posaune hineinlegen. Und ich darf keine Ereignisse, die Gott in die sechste Posaune hineingelegt hat, in die Zornschalen hineinlegen. Diese Verschiebungen bringen Irritationen und so entstehen Irrlehren. Lassen wir die göttliche Einteilung, liebe Geschwister, da, wo Gott sie hingestellt hat. Und wenn man dann so sieht, die Abläufe so sieht, wie Gott sie eingeordnet hat, dann kann man damit nicht angeben, denn da gibt's andere Meinungen. Aber selber hat man genau das, was die Bibel wieder erklärt und sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Bei einer Autofahrt in dunkler Nacht war plötzlich meine Beleuchtung ausgefallen. Das hat einen Schock bewirkt bei mir. Durch Gottes Gnade ist es gut ausgegangen. Da war an der Autobahn gerade so ein Plätzchen, wo ich noch halten konnte, ohne zu sehen. Licht ist so nötig, göttliches Licht für die Abläufe in der Endzeit, Advent. Was die Wiederkunft Jesu betrifft, ist so wichtig. Also, da kann ich herausnehmen, dass für diese Schau, von Gott gegebene Schau, ein Johannes auserwählt wurde. 5 Bereiche will ich nennen im Zusammenhang mit diesem Mann und seiner Auserwählung. Was seine Auserwählung betrifft, da könnte man bestimmt eine ganze Woche darüber reden. Aber eine Begebenheit will ich herausgreifen, die etwas zeigt, dass mit der Auserwählung Gottes für bestimmte Menschen und ihre Aufgaben zu tun hat. Da war Jesus ans Kreuz genagelt wegen der Sünde der ganzen Menschheit. Und dann hat er nicht geklagt und gejammert, sondern hat Mitgefühl gehabt mit seiner Umgebung. Ganz besonders mit seiner Mutter, der Maria. Und jetzt sage ich etwas, da können sogar Theologen heftig diskutieren darüber. Diese Maria war die Mutter Jesu Christi. Und sie war noch viel, viel mehr, ich verherrliche nicht die Maria, sie war noch viel, viel mehr für Jesus. Ihr Leib war von Gott auserwählt und Gott war in Jesus Christus, hat er diesen Leib auserwählt. Deshalb war die Maria für den Herrn Jesus noch mehr als eine biologische Mutter. Denn Gott war in Christus, ist Fleisch geworden, hat sich diesen Leib auserwählt. Und weil er so tiefe Beziehungen zu seiner Mutter hat, nicht nur biologischer Art, deshalb hat er sehr gemerkt und gespürt, dass sich das im Herzen seiner Mutter, dieser Frau, erfüllt, was er als Gott durch einen Engel ihr schon gesagt hat, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Ich weiß nicht, ob jemand in der Lage ist von uns, das richtig verständnismäßig nachzuvollziehen. Aber ich staune darüber, dass Jesus bei diesen unsäglichen Schmerzen, die er ausgehalten hat, weil er dich und mich so lieb hat, dass er da gespürt hat, was da geschieht. Diese Frau, meine Mutter, dieser Leib, diese Seele wird von einem harten Schwert getroffen. Jemand hier heute Vormittag, der in seinem Herzen, in seinem Gefühlsbereich von einem Schwert, von einem scharfen Schwert schon getroffen wurde? Hat jemand Schnittwunden? Der sollte das, was ich hier erkläre, doch etwas verstehen können. Und da hat er einen Plan, einen Rettungsplan, keinen europäischen Rettungsschirm. Er sieht den Johannes, der war bis unter das Kreuz gekommen. Wer sind die Auserwählten Gottes, die bis unter das Kreuz kommen? Und seine leibliche Mutter, der auserwählte Leib, war auch da. Und er sieht beide, den Johannes, der sein Ohr in besonderer Weise an seinem Munde gehabt hat. Ach, das ist ein Wunsch für mich. Lass mich doch nicht so viel hören, was es da alles gibt, was Medien uns servieren, um Geld zu machen. Herr, lass mein Ohr doch an deinem Munde sein. Und dann hat er die beiden gesehen. Und dann sagt er zu ihr, du Frau, ich war dein Sohn. Aber du weißt doch, dir ist gesagt worden, er wird ein Sohn des Höchsten genannt werden. Jetzt bin ich in den Anspruchbereich meines Vaters gekommen und das gibt einen Schnitt für dich. Haben wir jemand hier, der schon einen lieben Menschen, vielleicht ein Kind verloren hat? Als Seelsorger habe ich jede Menge solche Schnittwunden im Gebet und in der Liebe zu betreuen. Schau, Frau, ich bin jetzt nicht mehr dein Sohn, du musst mich loslassen. Du musst mich hergeben. Ach, es ist nicht gut, wenn Papa und Mama bei den Verheirateten noch mitbestimmen wollen. Man muss seine Kinder loslassen können. Hilfsbereit muss man aber selbstverständlich noch bleiben, ihr Väter, ihr Mütter in unserer Mitte. Und dann hat er den Johannes angeschaut und hat gesagt, schau, du sollst etwas übernehmen, das eigentlich mir zugedacht war. Ich sollte Sohnesstellung meiner Mutter gegenüber nehmen, Stellvertretung. Göttliche Stellvertretung, nicht menschliche Stellvertretung gegen ein hohes Honorar. Das ist eine ganz andere Welt, die Welt unseres Gottes, als die Welt, in der wir leben müssen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben noch in dieser Welt. Das muss jeder von uns spüren, spätestens wenn der Rentenbescheid kommt oder die Steuerforderung eintrifft. Und die haben ja gesagt. Diesen Vorgang habe ich geschildert, um zu erklären, warum Jesus den Johannes erwählt hat, um tiefe Einblicke und Vorgänge zu bekommen in der Himmelswelt, welche Entscheidungen dort getroffen werden, die ewige Gültigkeit haben. Unsere Experten, Politiker, Parlamentarier, die treffen auch Entscheidungen, aber manchmal dauern sie nicht einmal einen Monat. Ich habe Fälle, wo es nicht einmal eine Woche gegangen ist. Bitte, wir haben es mit dem Gott zu tun, der Himmel und Erde gemacht hat. Das war der Erwählungsgrund Jesu. Ach, ob er heute Vormittag hier ist, und uns alle beobachtet und schaut, ob er dich auch für etwas erwählen kann, was mit seinem Reich und seinen Aufgaben zusammenhängt. Das wollte ich vorausschicken. So hat Gott ihn bereitet, hat ihn geführt, um ihn nach Patmos zu bringen. Man kann, wenn man sein Leben mit den Augen Gottes betrachtet, liebe Geschwister, feststellen, dass Gott auch jeden seiner Kinder führt, um ihn zu bestimmten Aufgaben hinzubringen. Ich erkläre das biblisch, erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und wunderbar bedeutet nicht lauter Streicheleinheiten. Das bedeutet nicht Lobhudeleien. Da kann Gott nicht sagen, Wegner, ich bin so froh, dass ich dich habe. Was würde ich auch ohne dich machen? Also so geht das ganz gewiss nicht. Es geht durch Leid, durch Schnitte. Wenn Gott seinen Plan in unserem Leben verwirklichen soll, dann muss da manches weggeschnitten werden. Bei mir hatte ich den Eindruck, ganz, ganz viel. Und jetzt im Alter schneidet er immer noch weg. Und ich staune, was da alles weggeschnitten werden muss. Und eine jegliche Rebe, die Voraussetzung hat, Frucht zu tragen für die Ewigkeit, was wird er mit der tun? Er wird sie beschneiden. Ja, warum denn das? Warum schneidet Gott manchmal liebgewordene Dinge von unserem Leben weg? Weil es nicht um Erfolg, sondern um die Frucht der Ewigkeit geht. Bitte lassen wir das doch in unsere Herzen hinein. So hat er ihn nach Patmos gebracht durch Leiden, durch einen Prozess, ausgestoßen von der Weltöffentlichkeit, ausgestoßen von der Welt ausgestoßen. Das mag sehr schmerzlich sein, aber viel, viel schlimmer ist es, wenn man von Gott verstoßen ist. Ich empfinde, das sind nicht Gefühlsduseleien, dass Gottes Wort an unseren Herzen wirken möchte, klare Sicht schenken und geben möchte, Wegweisung gibt, um zu erklären, was Gott mit dir in dieser letzten Zeit vorhat. Er war nach Patmos gekommen. Und da hat ihn eine Stimme angeredet, die kannte er. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber die hat ihn von hinten angeredet. Liebe Zuhörer, was würdest du tun, wenn ich etwas von dir will und würde in deinen Rücken gehen und würde dich von hinten anreden? Ich lasse es dir über, was du da denken würdest. Ich bemühe mich, so etwas nicht zu machen. Ich will von Angesicht zu Angesicht mit dir reden. Und warum hat er ihn von hinten angesprochen? Ganz einfach, liebe Geschwister, weil wir Gottes Stimme, auch wenn wir gläubig sind, schon manches wissen und manches mitgemacht haben, ihm den Rücken hinkehren und wenn er redet, dann müssen wir uns umkehren. Und als ich mich umwandte, da sah ich, da bin ich sehender geworden. Bitte niemand möge es mir übel nehmen, wenn ich sage, du musst dich umwenden. Du musst dich der Liebesstimme Jesu zuwenden, denn er will dir was ganz, ganz Wichtiges sagen. Und als ich mich umwandte, das sah ich, aber nimmer ein Mensch in Schwachheit, sondern den Auferstandenen. Und als er konfrontiert war mit dem auferstandenen Christus, wie Saulus vor Tarsus, da fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Ich könnte mich jetzt da ergehen und könnte sehr lange darüber reden. Die Auferstehungsherrlichkeit Jesu Christi. Ich darf dich im Namen Gottes fragen. Glaubst du, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Glaubst du, dass er wiederkommen wird? Glaubst du, dass die siebente Posaune von einem Engel geblasen etwas auslösen wird, dass man keinem Menschen, der Jesus nicht erlebt hat, zumuten kann? Der Tod wird freigeben müssen, nicht alle, nur die Jesus gehören, die Toten in Christus. Glaubst du, dass wer dann noch leben wird, wenn der siebente Engel in die Posaune blasen wird, dass da ein biologischer Leib in einem Augenblick umgewandelt werden kann in einen nicht sterblichen Leib? Das kann man nur, wenn man Jesus angenommen hat, wenn man sich zu Jesu Stimme hingewendet hat, wenn man sein Schaf geworden ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Und Gott helfe mir, dass jeder spüren und merken möchte, Gott redet jetzt zu mir. Da geht's nicht um einen guten Vortrag, um einen Menschen, eine bekannte Persönlichkeit. Sie sahen niemand als Jesus allein. Er hat ihn also gesehen, das war das vierte. Er wählt das erste und es versetzt nach Patmos geführt, das Hören nach sich hinwenden zu ihm und dann das Sehen, die Herrlichkeit des auferstandenen Christus. Und jetzt noch ein fünftes. So, da habe ich derartig Verdauungsprobleme, muss ich ehrlich zugeben. Dieser Mann wird beteiligt an den Entscheidungen und Ereignissen, die im Himmel stattfinden. Das ist mein Text. Das wollte ich alles vorausschicken und bitte euch, dass wir diese Bibelstelle in dem Zusammenhang einmal betrachten. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. War das ein Zollmessstab? War das ein Metermessstab? Ich glaube, noch nicht einmal Lichtjahre sind das gewesen. Das ist ein prophetischer Messstab. Der Mann hat die Aufgabe bekommen mit dem, was er bekommen hat, von einem der Ältesten, Maß anzulegen. Und da wird der Bereich genau genannt, wo Maß angelegt werden soll. Miss den Tempel und die darin anbeten. Mit diesem Maßstab, den Johannes bekommen hat, da kannst du nicht einen Rettungsschirm messen. Da kannst du nicht Genmanipulationen ausloten. Da kannst du ganz alleine nur den Bereich, der dafür bestimmt ist, für diese Maßeinheit. Und das ist der Tempel. Und die darin sind, die darin diskutieren. Nein, die darin karitativ tätig sind. Mag sein. Die darin anbeten. Dieses Anbeten hatten schon drei Auserwählte aus dem Morgenland, wie die Bibel das bezeichnet. Die kamen, um ein Kind, hilfloses Kind, anzubeten. Ich weiß nicht, ob es noch in der Krippe lag oder nimmer. Bitte, wie möchte ich logisch das erklären? Die Bibel kann gar nicht logisch genau analysiert werden. Wie kann man glauben oder nicht glauben? Und diese drei hatten Glauben und die haben sich was kosten lassen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alle diese Artikel haben eine tiefe prophetisch-biblische Bedeutung. Das sind Zusammenhänge in der ganzen Bibel, liebe Geschwister. Die kann man nur sehen, wenn man sich zu ihm hinwendet und die Worte Gottes bewegt im Herzen. Also den Tempel, der soll gemessen bewertet werden und die darin anbeten. Und auch der Altar, der für mich maßgebend für alle Ewigkeiten ist, das ist das Kreuz von Golgatha. Da wurde das größte, das tiefgründigste, das weitestgehende Opfer gebracht. Und das hat Gott getan. Der Weg zum Paradiese, schon hier auf Erden, nicht erst in die Ewigkeit. Wenn ich im Paradies sein möchte, muss ich es hier haben. Der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Und drum blicke ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist mein Paradies. Bitte denk nicht, ich sei angeberisch oder überheblich, wenn ich sagen darf, durch Golgatha, durch Gottes Gnade habe ich das Paradies hier schon auf dieser Erde. Die Schlange will es immer zerstören, weil sie so listig ist und aus dem Feldbereich, nicht aus dem Gartenbereich kommt. Alle diese Aussagen sind so lehrreich. Also der wird beteiligt. Und das, was Gott ihm gegeben hat, die Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel hilft mir so sehr, mich zu orientieren im Tempel, bei den Anbetenden und bei denen, die über den Altar ins Heiligtum, in den Tempel hineingegangen sind. Und jetzt wird gesagt, da gibt es auch einen äußeren Vorhof. Ach, die alttestamentliche Einteilung wird übernommen im Neuen Testament und wird noch genauer erläutert. Aber der Außenbereich, wo jeder hingehen konnte, den sollst du nicht vermessen, denn der wird zertrampelt werden. Ja, das gibt es, eine Zertretung. Da wird mutwillig zertreten und kaputt gemacht. Ich würde sagen, die Bibel ist voller Ideen, aber es sind nicht Ideen. Die Zertretung wird immer schlimmer, gerade in Israel und gerade bei den Leuten, die nicht über das Kreuz von Golgatha in die Gegenwart Gottes gekommen sind und nicht leben in der Gegenwart Gottes. Und dann wird gesagt, wie wird diese Zertretung, wie wird dieser Schaden ablaufen? Wie schrecklich werden die Gerichte sein? Deshalb habe ich am Anfang über Ereignisse, katastrophale Ereignisse gesprochen. Wir haben seither ja auch schon Tsunamis gehabt und jetzt wieder auf den Philippinen eine schreckliche Katastrophe. Wo wird das Schlimmste zertreten sein? Tut mir leid, wenn ich Israel-Fanatikern wehtue, aber ich habe die Wahrheit zu sagen. Ich habe nicht Leute zu unterstützen, die Geld verdienen mit Israel und Geschäfte. Bitte kann man machen. Ich war auch dort. Also nicht falsch verstehen. Da wird etwas stattfinden, da wird es eine Offenbarung des Bösen geben. Denn das Geheimnis ist groß. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Er ist Mensch geworden. Er ist zu uns gekommen, damit wir ihn besser verstehen und begreifen können. Aber das Geheimnis des Bösen regt sich auf. Und ich befürchte, viele Gotteskinder wissen nicht, wie weit das schon herausgeboren ist, bis an heiliger Stätte Verwüstung angestellt wird, ein Zertreten stattfindet. Es hat ja schon begonnen, ist aber noch nicht vollendet. Ich hätte auch gar nicht begriffen, wo das sein sollte. Aber da wird die Bibel in so feiner Art und Weise klar und sagt, in der Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt. Sodomie. Und dann habe ich von den Medien mir berichten lassen, dass die Homosexualität an einer Stätte ist, liebe Geschwister, wie in Sodom. Wie muss das Gott wehtun, diese Vorgänge? dieses Zertreten, dieses Verwüsten an heiliger Stätte. Wie sauber und klar redet doch die Bibel. Ich will mich dem Worte Gottes und dem, was er zusagt, mehr zutrauen, mehr vertrauen als alles, was ich von Seiten der Menschheit höre. Und ich bin dabei, es zu lernen, dem Worte Gottes mehr zuzutrauen als mir selber. Denn ich habe auch schon gesagt, und wenn sie dich alle verlassen, aber ich doch nicht. Und wenn ich mein Leben für dich hingehen würde, ja, ich habe mir schon ausgemalt, welch ein Held ich werden würde, wenn ich ein Märtyrer werden würde. Und dann kommt ein kleiner Schlag von der Nachbarschaft und dann bin ich unten. Und dann muss der Hahn krähen, ja. Wie fein sind die biblischen Vergleiche, damit ich wieder meine Grenzen erkennen kann und weiß. Und das bewegt mich so. Und dann wird in der Stadt, die Sodom und Sodom und Ägypten heißt, die ganze Welt wird dort vertreten sein. Ja, der Mann, der wird sich in den Tempel setzen, der an die Stelle Gottes treten möchte. Das ist die Ausuferung, der Gipfel allen Hochmuts, den es hier gibt auf dieser Erde. Und das kann niemand anders sein als Luzifer selber, der genauso wie Gott Menschengestalt angenommen hat, um zu zeigen, wer er ist. So auch das Geheimnis des Bösen wird offenbar werden. Und dem gehen wir entgegen, liebe Geschwister. Ich will mich von Ereignissen wie jetzt nördlich von New York nicht so sehr erschüttern lassen, liebe Geschwister. Ich will durch die Ereignisse, die weltweit publiziert werden, egal durch welche Medien, mich nicht so vollladen lassen, damit ich mein Haupt nimmer erheben kann und weiß, nicht der Antichrist ist das Ende, sondern Jesus Christus ist der Sieger und wird wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Möge Gott es schenken, dass wir heute Vormittag eine biblisch orientierte Erwartung bekommen auf das Kommen Jesu Christi. Zwei Zeugen, meine zwei Zeugen, denen gebe ich Macht. Ich nenne das ist das letzte Reden Gottes, bevor die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Das letzte deutliche Reden unseres Gottes. Wer hört auf das, was Gott sagen wird? Kaum jemand. Der Mensch ist nimmer gewillt, nimmer fähig, vor lauter Weghören. Vor lauter sich hinwenden nach Informationen und Nachrichten, die so auf uns reinstürmen, er hört nimmer Gottes Stimme. Die tun so große Zeichen und so große Wunder. Aber Wunder werden ja nimmer ernst genommen, wenn sie bald jeder machen kann, siehe Harry Potter. Ich habe Leute in der Seelsorge gehabt, die wollte man entmündigen, weil sie ihre Kinder nicht mehr zu einer Belehrung, für einen Unterricht von Harry Potter haben zugelassen. Tragisch ist das alles. Wir werden wundergläubig, aber nicht Gottes Wunder zu glauben. Wir werden wundersüchtig. Und da braucht bloß einer kommen, der so große Wunder tut. Oder an dem so ein großes Wunder geschieht, obwohl zu Tode gebracht durch einen Schwertunfall, lebendig wird. Eine vom Teufel bewirkte Auferstehung. Das Geheimnis besteht aber darin, dass nicht ein Mensch auferstanden, da wurde ein Mensch getötet. Und der Luzifer, er bemächtigt sich dieses Leibes. Und er gibt ihm Leben, aber nicht ewiges Leben, Sensation in einem nie dagewesenen Maße, so dass alle Menschen auf Erden bei der Offenbarung des Geheimnisses des Bösen, alle Menschen das Tier anbeten, der zu Tode geführt wurde, aber wieder lebendig geworden ist. Das muss einem Gotteskind wehtun. Ein großes Wunder nicht 2000 Jahre zurück, sondern ein gegenwärtiges Wunder. Aber da sind welche, die werden das nicht anbeten, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Das ist so interessant. Und nach diesen 3,5 Jahren, die Gott den beiden Zeugen gegeben hat, in der Zeit, wo sie niemand antasten durfte, bis ihre Aufgabe vollendet sein wird. Die Aufgaben der beiden Zeugen haben ein Ende. Es gibt Leute, die sagen, es sei Mose und Elia, darüber streite ich mit niemand. Ich denke das auch, aber ob es die Person Mose und Elia war oder nur die Kräfte, die himmlische Kräfte, die durch diese Leute gewirkt haben in der Geist und Kraft eines Elia, das lasse ich dahingestellt sein. Und wenn das Tier aus dem Abgrund gekommen, wenn der Luzifer in einem menschlichen Leib die beiden Zeugen tötet, die niemand töten kann, dann werden die Menschen sich freuen. Da ist so große Freude, dass die lästigen Bußprediger weg sind. Denn sie empfinden das, was die taten, ihre prophetischen Dienste als eine Qual. Die werden sich Geschenke geben, die werden gratulieren. Welch eine Freude auf dieser Erde, als zwei lästige Menschen auf die Seite geschafft sind, von denen Gott sagt oder Jesus sagt, es sind meine Zeugen. Und wenn der Antichrist die beiden Zeugen töten wird und die Menschen sich am Töten freuen, an Gewalttätigkeit, an Brutalität und nicht mehr Gott und seinem Wort glauben, dann hat Gott als Antwort ein Erdbeben hat er. Und der Tod in der Stadt, 7000 Menschen. Bitte, das kommt buchstäblich so, liebe Geschwister, wie die Bibel das sagt. Das will ich nicht versymbolisiert haben. Ich rede über prophetische Symbole, aber das kommt so. Und dann in Jerusalem, wenn dies geschieht, dann wird der siebente Engel in die Posaune blasen. Also noch einmal, ich muss allmählich zum Schluss kommen. 3,5 Jahre, bevor der siebente Engel in die Posaune bläst. Aber jetzt ganz zum Schluss. Was da geschieht, glaubst du der Bibel? Hast du die verwandelnde Kräfte Gottes, die verändernde Kräfte Gottes, den Heiligen Geist in deinem Leben schon erfahren, dass du das glauben kannst? Da werden die Toten in Christo, nur die Toten in Christo, auferstehen zuerst. Der Tod wird sie nicht halten können, wie er auch Jesus nicht gehalten hat. Die werden auferstehen zuerst. Und wir, die wir leben, können nicht so, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Aber da gibt's eine Verwandlung. Glaubst du das? Kannst du das deinem Gott zutrauen? Fällt mir nicht so leicht. Ihr glaubt nicht, wie viel Wehwehchen ich habe. Ich habe schon vor 4 Jahren habe ich 14 Wehwehchen zusammenbekommen. Aber ich denke, ich habe wesentlich mehr. Kann ich trotzdem glauben, dass dieser zerbrechliche Leib, dieses irdene Gefäß durch die Machtwirkung dessen, der gesagt hat, es werde, verwandelt werden kann. Und dann gibt es die Vereinigung. Muss ganz interessant sein. Wir werden dem Herrn entgegengerückt, mit ihnen in der Luft, um bei dem Herrn zu sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Amen.
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 Gottes Morgen wird ein Tag der Freude, und dies Glück wird nie vergehen. Keine Tränen, keinen Grund für Trauer, keine Nacht noch Furcht zu sehen. An dem Morgen, Gottes Morgen, grüßen wir die Gottgetreu. Welche Wonne, welche Freud, Gottes Morgen ohne Sorgen. Ja, ich weiß, dass Gottes Morgen wird viel herrlicher als heut. Gottes Morgen ist ein Tag des Treffens mit dem Herrn auf ewig dort. Bei ihm in der herrlichen Versammlung an dem heiligen, seligen Ort. An dem Morgen, Gottes Morgen, grüßen wir die Gottgetreu. Welche Wonne, welche Freud, Gottes Morgen. Gottes Morgen wird viel herrlicher als heute. Gottes Morgen ist ein Tag des Sieges mit der Krone auf dem Haupt. Wir dort singen jenes Lied der Liebe, frei und froh, weil wir's geglaubt. An dem Morgen, Gottes Morgen, grüßen wir die Gottgetreu. Welche Wonne, welche Freud, Gottes Morgen. Das Gottes Morgen wird viel herrlicher als heute.